Willkommen zum Otto Alpha 6 Podcast. Heute schließen wir unseren Themenblock Versicherungen ab. Nach einem Inside-Job, bei dem die potenziellen Opfer eines Einbruchs in den Reihen einer Versicherung gesucht wurden, und nach der nur fiktiv existierenden Versicherung in der letzten Folge, haben wir es heute jetzt mit einem klassischen Versicherungsbetrug zu tun, in dem der Versicherungsnehmer der Täter ist und die Versicherung selbst die Geschädigte. Ich spreche von der Folge Die verschwundene Seglerin aus der Reihe Die drei Fragezeichen. Hallo Marc.
Hallo Heike. Es handelt sich hierbei um die Hörspielfolge Nummer 71 aus dem Jahr 1996. Das Buch hat die Nummerierung 70 und den Namen der Autorin muss ich leider immer ablesen. Ich kann ihn mir einfach nicht merken. Brigitte Johanna Henkel-Weithofer. Im Klappentext erfahren wir, dass die bekannte Antiquitätenhändlerin Irma Bannister von einem Segelausflug, den sie mit einigen Freunden gemacht hat, nicht zurückgekehrt ist. Hinterbliebene zeigen seltsamerweise wenig Trauer. Die drei Fragezeichen wittern einen Fall, beginnen zu ermitteln, werden aber in ihren Ermittlungen behindert. Da ist also schnell klar für sie, irgendetwas ist hier faul an der Geschichte. Dieser Klappentext hat bei mir jetzt die Vorstellung geweckt, Segelausflug, nicht zurückgekehrt, dass Irma Bannister bei einem Segelunfall beispielsweise gekentert ist und ertrunken ist. Diese Vorstellung hatte wohl auch die Illustratorin Aiga Rasch, denn das Cover passt zu dieser meiner Einschätzung und auch zum Klappentext. Man sieht im Hintergrund eine stürmische See, im Vordergrund ist ein Boot zu sehen, ein Segelboot, das sehr schief im Wasser liegt, vielleicht gerade am Kentern ist. Eine Frau mit einer Schwimmweste hält sich an irgendwelchen Bootsteilen fest und droht wohl gerade über Bord zu gehen. Diese Szene hat es so allerdings nie gegeben, denn die Geschichte entwickelt sich ganz anders, wie ich sie mir vorgestellt habe. Da wurde ich also bewusst oder unbewusst auf eine falsche Fährte gelockt. Das Hörspiel dauert knapp über eine Stunde, beschreibt die Ereignisse von 6 Tagen und es beginnt wie so oft im Gebrauchtwarensender Titus Jonas.
Justus wird auf dem Schrottplatz Zeuge, dass sein Onkel in Streit gerät mit einem Kunden. Als er dem näher auf den Grund gehen will, erfährt er, dass ein Mr. Jefferson vor einigen Wochen im Gebrauchtwarencenter Titus Jonas einen venezianischen Spiegel erstanden hat mit einem Zertifikat, das ihm bescheinigt, es wäre ein Einzelstück aus dem 16. Jahrhundert und er hat für diesen Spiegel über $5.000 bezahlt. Sein Problem ist jetzt, dass er vor kurzem in einer Galerie in Santa Monica einem Spiegel über den Weg gelaufen ist, der exakt genauso aussieht, dort aber ausgezeichnet war als texanisch und aus dem 19. Jahrhundert und außerdem nur knapp $1.000 gekostet haben soll. Mr. Jefferson ist also wahrscheinlich der Meinung, dass er für seinen Spiegel viel zu viel bezahlt hat und dass der Spiegel, den er erstanden hat, wahrscheinlich auch nur so ein texanischer Spiegel aus dem 19. Jahrhundert ist. Justus geht dazwischen und fragt jetzt erstmal pragmatisch nach, wo dieser Spiegel denn eigentlich hergekommen ist. Und Titus berichtet, dass er den venezianischen Spiegel inklusive des Echtheitszertifikats von seiner Kollegin und guten Freundin, der Antiquitätenhändlerin Irma Bannister, erworben hätte. Die kann man jetzt allerdings nicht mehr fragen, wo sie den Spiegel her hatte, denn Irma Bannister hatte vor kurzem einen Segelunfall und ist dabei tödlich verunglückt. Jefferson ist immer noch auf 180, findet, na, das ist ja sehr praktisch, dass sie sich hier jetzt so rausreden, dass sie die Schuld auf eine Tote schieben. Trotzdem, ich lasse das nicht auf mir sitzen, dass ich hier jetzt einem Betrüger aufgesessen bin. Fahren Sie gefälligst nach Santa Monica, gucken sich den anderen Spiegel an und dann werden Sie feststellen, Sie können gar nicht anders als diesen Kauf rückabwickeln und mir meine über $5.000 zurückgeben. Und damit dampft Jefferson immer noch wütend ab.
Und genau dem Vorschlag folgen Titus und Justus. Sie fahren in die Galerie Winston und sehen dort, es gibt sogar eine Ausstellung Irma Bannister. Von einer Angestellten erfahren sie, dass eine Bank viele Kunstgegenstände, die der verschwundenen bzw. toten Seglerin gehört haben, versteigert. Unter anderem ist im Katalog auch ein texanischer Spiegel aufgeführt, aber kein venezianischer. Daraufhin begeben sich die beiden zu besagter Bank, denn Titus ist dort auch Kunde, und sie werden auch problemlos zum Direktor vorgelassen. Auch wenn der Bankdirektor Titus jetzt natürlich keine genauen Angaben machen kann, so ist er doch bereit, ihm mitzuteilen, dass die Bank die Gegenstände versteigert, denn Irma kann jetzt, nachdem sie tot ist, natürlich ihren Kredit nicht mehr bedienen. Und auf seiner Inventarliste der Gegenstände, mit denen Irma den Kredit besichert hat, gibt es auch nur einen texanischen Spiegel. Bleibt also immer noch unklar, wo kommt denn dieser teure Venezianische her? Irma hat vor 2 Jahren denn einen Kredit aufnehmen müssen, weil ein großes Unglück in ihrem Leben passiert ist. Ihr Haus ist Waldbränden zum Opfer gefallen. Sie war zwar versichert, aber es gab in ihrer, ich habe so verstanden, Feuerversicherung wohl einen besonderen Passus, der besagt, wenn sie unterversichert ist, dann muss die Versicherung nichts oder nur sehr wenig zahlen. Falls also Irma Geld von der Versicherung bekommen hat, dann hat es bei weitem nicht ausgereicht, um ein neues Haus zu bauen oder ihr Haus zu reparieren. Und deswegen war sie gezwungen, ihre Kunstgegenstände der Bank zu übereignen.
Das mit der Unterversicherung ist jetzt tatsächlich ein Thing in der Versicherungsbranche. So richtig verstanden habe ich das nicht, aber es wird wohl so sein, dass eine Unterversicherung immer dazu führt, dass ich am Ende der Dumme bin. Ein Beispiel. Das Haus von Irma Bannister, lassen wir es mal $300.000 wert gewesen sein. Sie versichert es aber nur für $100.000. Wenn jetzt zum Beispiel ein Hurrikan ihr Dach wegträgt und sie dadurch einen Schaden von $30.000 hätte, dann kommt die Versicherung und sagt, Moment mal, ihr Haus ist aber nur bis zu einem Drittel seines Wertes versichert. Das heißt, der Schaden von $30.000, den tragen wir jetzt auch nur zu einem Drittel. Das heißt, obwohl Irma Bannister eine Gesamtversicherungssumme von $100.000 versichert hat, kriegt sie für ihren $30.000 Schaden jetzt nur $10.000 ausgezahlt. Diese Klausel ist wohl rechtens, die gibt es wohl auch hierzulande. Es sei denn, man hat in seinem Vertrag extra eine Unterversicherungsausschlussklausel, dann kann sich die Versicherung nämlich nicht darauf rausreden, dass man unterversichert ist und sie müsste in dem Fall dann tatsächlich den Schaden von $30.000 zahlen. Ob das in Amerika genauso ist oder ob es da wirklich rechtens wäre, wenn eine Klausel in dem Vertrag steht bei Unterversicherung und dann irgendein Schaden eintritt, muss die Versicherung überhaupt nichts zahlen. Mag sein, habe ich keine Ahnung von. Ich gehe davon aus, in der EU würde die EU schon dafür sorgen, dass solche Klauseln sittenwidrig wären.
Dem Letzten kann ich nur zustimmen. Wenn ich Richter wäre, würde ich eine solche Klausel auch in den allermeisten Fällen von vornherein kippen. Denn der Dumme ist hier wirklich nur der Versicherungsnehmer. Ich kann es verstehen bei einer Diebstahls- bzw. Hausratsversicherung. Denn Einbrecher machen sich natürlich kundig über das Objekt, in das sie einbrechen wollen. Und wenn ich in meinem Haus jetzt 20 ganz teure Van Gogh-Gemälde habe, aber nur 2 davon versichere, dann ist ja die Einbruchswahrscheinlichkeit nicht abhängig davon, wie viel ich versichert habe, sondern wie viel ich habe. Das heißt, die Versicherung würde in dem Fall, wenn sie nicht weiß, dass ich noch 18 andere Bilder habe, die man vielleicht auch stehlen kann, ihre Prämien komplett falsch kalkulieren. In dem Fall kann ich es verstehen, dass sie dann zum Schluss sagt, da wurde die Versicherung getäuscht. Bei Irma Bannisters Feuerversicherung kann ich es überhaupt nicht verstehen. Die Wahrscheinlichkeit eines Feuers steigt oder fällt nicht damit, ob ich ein Dach versichert habe oder nur meinen Carport. Diese Klausel würde ich also in jedem Falle kippen.
Mit den bisher erhaltenen Informationen entscheidet Justus also, das ist ein neuer Fall für unser Detektivbüro. Dem Geheimnis um diesen doppelten Spiegel wollen wir auf jeden Fall auf den Grund gehen. Einen Ermittlungsansatz hat er auch schon. Er bittet nämlich Bob, mal in der Redaktion der LA Post anzurufen. Möglicherweise hat die Zeitung ja einen Bericht über diesen Segelunfall gebracht. Und damit erhofft er sich halt weitere Informationen, wie das alles abgelaufen ist und was Irma da passiert sein mag. Bob erreicht seinen Vater auch und der faxt umgehend die beiden Artikel, die in der LA Post über diesen Segelunfall erschienen sind, an die Zentrale. Außerdem rückt er auch noch raus, die Artikel wurden geschrieben von einem Journalisten namens Don Jordan. Den kennt Mr. Andrews auch persönlich und er charakterisiert ihn als einen guten Spürhund. Aber er sagt auch, dass es wohl ein ziemliches Schlitzohr sein soll. Aus den beiden Zeitungsberichten geht jetzt hervor, dass Irma Bannister mit Freunden einen Segelausflug gemacht hat. Aber, und hier weicht die Geschichte jetzt davon ab, was man sich aufgrund von Klappentext und Cover bisher so vorgestellt hat, dieses Segelboot ist nicht in einen Sturm geraten, sondern Irma Bannister hat einfach entschieden, dass sie von weit draußen auf dem Meer über Bord springen und an den Strand zurückschwimmen wollte. Die Besitzerin des Segelboots hat das Boot ganz normal zurück in den Hafen gesegelt. Man wollte sich dann wohl in einer kleinen Bucht treffen, aber dort ist Irma nie aufgetaucht. Die Freundin hat dann bei Einbruch der Dunkelheit die Küstenwache alarmiert. Es gab eine groß angelegte Suchaktion inklusive Hubschraubern, aber Irma Bannister ist nie wieder aufgetaucht. Man geht also jetzt davon aus, dass sie einen Schwächeanfall erlitten hat, ertrunken ist. Ihre Leiche wurde nie gefunden, das ist aber auch nicht weiter verwunderlich, da vor der Küste ein starker Sog ins Meer hinaus herrscht und deshalb nicht damit zu rechnen ist, dass eine Leiche an den Strand gespült würde. Außerdem wird in einem der beiden Zeitungsartikel auch noch nach Zeugen gesucht. Die Polizei sieht also wohl auch noch einen gewissen Aufklärungsbedarf. Damit haben die drei Fragezeichen jetzt auch wieder eine neue Spur. Sie könnten auf der einen Seite bei Inspektor Kotter anrufen und fragen, ob die Polizei noch weitere Erkenntnisse gewonnen hat. Und auf der anderen Seite könnten sie auch diesen Journalisten Don Jordan nochmal anrufen und sich erkundigen, ob der möglicherweise den Namen der Segelpartnerin rausgeben könnte. Mit der zu reden wäre doch sicherlich auch mal ganz interessant. Bob ruft also ein zweites Mal in der Redaktion der LA Post an, lässt sich diesmal mit Don Jordan verbinden, aber der Journalist ist sehr abweisend, kurz angebunden. Erstens mal schiebt er den Datenschutz vor, er könne ja hier nicht einfach irgendwelche Informationen rausgeben. Und darüber hinaus sitzt ihm auch noch die Zeit im Nacken. Der Redaktionsschluss der LA Post rückt näher und er hätte jetzt überhaupt gar keine Zeit. Bob lässt das jetzt erstmal so stehen, macht aber, nachdem er aufgelegt hat, noch die Bemerkung, so leicht lässt sich ein Bob Andrews aber nicht abschütteln.
Am nächsten Tag fahren die drei Freunde zur Zeitung. Sie hoffen, Don Jordan anzutreffen. Vielleicht können sie in einem persönlichen Gespräch mehr aus ihm herausholen. Der Reporter ist auch vor Ort, ist aber seltsam hibbelig. Irgendwie chaotisch, unorganisiert, nicht direkt unfreundlich, aber schon so, dass wir als Hörer auch merken, irgendwas ist da nicht ganz in Ordnung. Er hat allerdings den Namen der Freundin herausgefunden, also die Besitzerin des Segelbootes. Es ist eine Frau namens Lu Quan, die in Santa Monica wohnt. Die Fragezeichen finden das Verhalten von Don Jordan jetzt auch sehr seltsam. Zuerst so abweisend am Telefon gestern, heute gibt er ihnen den Namen, dann sein Verhalten generell. Er gilt ja als guter Spürhund. Hat er vielleicht Irma Bannister gekannt oder etwas herausgefunden, was die drei noch nicht wissen?
Im Telefonbuch ist die Adresse von Lu Quan schnell gefunden. Das ist auch um die Ecke und die drei Fragezeichen begeben sich dorthin. Lu Quan ist allerdings nicht zu Hause. Die Tür wird geöffnet von einem jungen Mädchen. Es handelt sich um Olivia, die Tochter. Die bittet die Fragezeichen auch rein. Und im Laufe dieser Szene ergeben sich folgende neue Informationen. Auch Olivia war bei diesem Segelausflug dabei. Ihre Mutter hat Irma Bannister wohl mehrmals im Sommer zu Segelausflügen eingeladen. Irma war eine hervorragende Schwimmerin und so wie ich das verstanden habe, war das wohl auch nichts Ungewöhnliches, dass sie vom Boot aus über weite Strecken wieder zurück zum Strand schwimmen wollte. Olivia erzählt jetzt, dass zwischen dem Boot und dem Strand eine Felsengruppe aus dem Wasser ragte, sodass vom Boot aus Irma irgendwann aus der Sicht verschwand. Hier ist jetzt die Rede von einer Distanz bis zum Strand von 11 Meilen. In den Zeitungsartikeln war noch von 2 Meilen die Rede. Beides halte ich bei Freiwasserschwimmen mit Seegang und wohl auch starken Strömungen für ambitioniert. Aber wie gesagt, Irma war wohl eine sehr gute Schwimmerin und war sich des Risikos bewusst. Olivia erzählt jetzt noch weiter, sie mochte Irma, sie war getroffen von ihrem Tod, aber nicht so sehr wie ihre Mutter. Lu Quan muss nämlich in den Tagen nach dem Unfall die ganze Zeit nur geweint haben. Das hat sich erst geändert, als sie eines Tages einen Brief bekam von einer gemeinsamen Schulfreundin. Mit der hat sie sich dann getroffen und anscheinend hat die wohl die richtigen tröstenden Worte gefunden, denn nach diesem Treffen war der Schmerz anscheinend wie weggeblasen und seitdem hat Lu Quan kaum noch mit ihrer Tochter über Irma Bannister geredet. Beiläufig wird jetzt auch noch erwähnt, dass ein aktuelles Foto von Irma irgendwo in der Wohnung hängt, sodass die Fragezeichen jetzt auch wissen, wie diese Frau ausgesehen hat, denn auch Justus kannte sie nicht persönlich. Amüsant in dieser Szene ist, wie die Fragezeichen sich in ihren eigenen Flunkereien verstricken, denn Justus hat an der Gegensprechanlage ganz vollmundig mal wieder angekündigt, hier sind Justus, Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews, wir möchten gern mit Lu Quan sprechen. Und im Gespräch hat Bob behauptet, sie wären alle drei Neffen von Irma Bannister. Und auf die von Olivia eingeworfene, ach, dann seid ihr doch bestimmt die Söhne von Irmas Schwester May aus New York. Das haben sie alle ganz brav abgenickt. Obwohl es ja eigentlich, wenn man mal genau drüber nachdenkt, schon etwas ungewöhnlich ist, dass drei völlig unterschiedlich aussehende, aber gleich alte Jungs alle Söhne der gleichen Mutter sein sollen. Und Olivia führt sie dann auch aufs Glatteis, als sie im Gespräch nochmal nachfragt. Ich habe mir gemerkt von der Gegensprechanlage, ihr seid Justus, Peter und Bob, wer ist denn eigentlich wer? Und als Bob dann ansetzt, ja, das ist Justus Jonas, das ist Peter Shaw und dann merkt er selber, dass da irgendwas nicht stimmt. Aber Justus rettet das noch ganz elegant. Ja, wir haben alle drei Doppelnamen.
Jetzt ist Shaw natürlich ein sehr ungewöhnlicher Vorname. Ich weiß nicht, ob es ihn in Amerika gibt. Aber das erklärt sich ein bisschen aus dem Buch heraus, denn im Buch haben bis dahin die drei Fragezeichen nicht zusammen ermittelt. Es gab am Anfang einen Streit und Peter ist wütend abgedampft. Das heißt, er weiß von diesem Fall hier noch überhaupt nichts und war auch in diesen ganzen Szenen bis jetzt noch überhaupt nicht dabei. Er bekommt aber später seinen eigenen Ermittlungsstrang. Hier in der Szene bei Olivia waren also nur Justus Jonas und Bob Andrews und das geht ja noch von den Vornamen her. Und mit zwei gleichaltrigen Jungs, die unterschiedlich aussehen, ist auch die ganze Abstammungstheorie hier nicht ganz so unwahrscheinlich. Da hat man die amüsante Szene vom Buch einfach ins Hörspiel übernommen und, weil im Hörspiel die drei zusammen ermitteln, auch alle drei jetzt hier hingeschickt. Und Olivia, obwohl sie noch sehr jung ist, hat das sofort durchschaut und hat deshalb die drei Fragezeichen auch selbst reingelegt. Vor dem Haus philosophieren die drei jetzt noch ein bisschen darüber, ob es denn okay ist, andauernd Leute anzulügen, anzuflunkern, nur damit sie Informationen bekommen, gerade wenn es um Kinder geht. Auch das erklärt sich vom Buch im Nachgang wieder, denn Olivia wird von den drei Fragezeichen altersmäßig total falsch eingeschätzt. Sie schätzen sie auf 12 Jahre oder einmal auf 16, aber in Wahrheit ist sie, wie Luquan ihnen später sagt, 10 Jahre alt, aber sehr gewitzt für ihr Alter. Diese Anwandlung, die ich ganz gut fand, hält aber nicht lange an und so wenden sie sich wieder dem Fall zu. Justus hat nämlich schon länger überlegt, irgendwas stimmt hier nicht, diese ganzen Informationen passen nicht wirklich zusammen. Zwei Informationen findet er im Moment sehr wichtig. Irma Bannister ist tot und Irma Bannister hatte Schulden. Und er vermutet, beziehungsweise er stellt die Theorie auf, vielleicht hat Irma Bannister ihren Tod nur vorgetäuscht, um ihren Gläubigern zu entkommen.
In der Zwischenzeit haben die drei Fragezeichen von Onkel Titus noch einen weiteren Tipp bekommen. Ihm ist nämlich eingefallen, wie der Neffe von Irma Bannister heißt, den auch der Bankdirektor schon kurz mal erwähnt hatte. Ob es sich jetzt hier tatsächlich um den Sohn von dieser ominösen Schwester May aus New York handelt oder ob Olivia die einfach nur erfunden hat, kommt leider nie raus. Der Neffe von Irma Bannister heißt jedenfalls Raul Santoria und er arbeitet in einem Boxstudio in Ventura als Trainer. Soweit man weiß, ist das der einzige Verwandte von Irma Bannister und damit wird er wohl auch ihr Erbe sein. Die Fragezeichen machen sich also auf nach Ventura und wollen mit diesem Neffen mal reden. Sie fragen ihn nach seiner Tante und erzählen ihm auch von ihrem Problem mit diesem doppelten Spiegel, also dem venezianischen und dem texanischen und ob er ihnen da irgendwie weiterhelfen könnte. Aber Raul Santoria ist absolut abweisend. Sagt, er hätte mit seiner Tante kaum Kontakt gehabt, von ihren Geschäften hat er sowieso keine Ahnung und außerdem hat er keine Zeit, lasst mich in Ruhe, tschüss. Dann steigt er in sein Auto und braust weg, aber die drei Fragezeichen mutmaßen, dass das nur eine Scheinflucht ist, um sie loszuwerden. Vermutlich wird er nur einmal um den Block fahren und dann wieder zurückkommen. Und um diese Theorie zu überprüfen, fahren sie auch nur bis in die nächste Seitenstraße und legen sich da auf die Lauer.
Ihre langjährige Detektiverfahrung hat die drei nicht getäuscht. Es kommt genau so, wie sie es vorhergesehen haben. Rauls Wagen kommt zurück, er ist einmal um den Block gefahren und geht wieder in sein Boxzentrum. Die drei wissen also, er hat sie angelogen und damit ist er auch einer der Verdächtigen. Mehr wollen sie jetzt aber im Boxcenter nicht erfahren. Sie entscheiden, dass sie zurück zu ihrer Zentrale fahren wollen. Sie nehmen, so wie ich es verstanden habe, einen Weg durch die Berge, merken aber schnell, sie werden verfolgt von einem blauen Wagen. Es ist auf jeden Fall nicht der Wagen, mit dem Santoria gefahren ist. Auch mit dem Fernglas, das sie im Auto haben, können sie den Fahrer nicht erkennen. Der Wagen ist doch recht weit weg. Der Fahrer hat sich auch noch maskiert mit einer Sonnenbrille, einer Baseballkappe. Aber um zu überprüfen, ob sie wirklich verfolgt werden, wendet Peter den normalen Trick an. Er beschleunigt, er bremst und der Wagen hinter ihnen macht alle Manöver mit. Ist also klar, da fährt jemand hinter ihnen her. Das hat jetzt auch der Verfolger gemerkt, dass er aufgeflogen ist. Und jetzt scheint irgendwas bei ihm auszuticken. Denn aus der Verfolgung sagt wird, ist eine Action-Szene. Er versucht nämlich den Wagen der drei Fragezeichen zu rammen. Er will sie hinunterstürzen. denn die Straße, die sie gerade befahren, links Berg, rechts geht's gefühlt kilometerweit runter. Das ist ein ganz klarer Mordanschlag. Aber Peter ist ein super Autofahrer. Er kann mit Hilfe von abrupten Richtungswechsel und ich glaube ein Wald spielt auch noch eine Rolle, den Verfolger abschütteln und die drei Fragezeichen sind gerettet.
Nach dieser Action-Szene kommt jetzt eine ruhigere Szene in der Zentrale. Justus ist nämlich mit seinem Latein am Ende und er ruft einfach mal bei Cotta an, um zu hören, ob er von dem vielleicht ein paar neue Informationen kriegen kann. Im Buch ist er sich jetzt selber nicht ganz im Klaren darüber, was er von Cotta eigentlich will, denn Ermittlungsergebnisse hat er bisher eigentlich noch nicht vorzuweisen. Er hat nur ein Problem mit diesem doppelten Spiegel, das Gefühl, dass mit dem Tod von Irma Bannister irgendwas nicht stimmt und einen Journalisten, der sich irgendwie ein bisschen merkwürdig verhalten hat. Diese dramatische Verfolgungsjagd, das wird im Hörspiel ein bisschen lapidar abgehandelt vom Erzähler, dass Justus mit Cotta darüber lieber nicht reden würde, um den Inspektor nicht zu beunruhigen. Im Buch ist das deutlich besser gelöst. Wir haben ja eben schon gehört, dass Peter und Justus in diesem Fall anfangs erstmal Knatsch haben und deshalb getrennt ermitteln. Diese ganze Szene im Boxzentrum und die Verfolgungsjagd und der Mordanschlag passieren daher nicht den drei Fragezeichen, sondern Peter war auf eigene Faust zusammen mit seiner Freundin Kelly unterwegs und hat dort ermittelt, wobei Kelly im Buch auch eine relativ aktive Rolle in dem Fall spielt. Und insofern ist es im Buch nur logisch, dass Justus mit Cotta nicht über diesen Anschlag spricht, er weiß nämlich noch gar nichts davon. Daher ruft Justus bei Cotta an und klopft einfach mal blind auf den Busch, ob der ihm irgendwas über diesen Journalisten Don Jordan erzählen könnte. Und tatsächlich, es gibt da eine aktuelle Meldung. Auf Don Jordan ist an diesem Tag nämlich auch ein Anschlag verübt worden. Dem Journalisten ist ein Blumenkübel auf den Kopf gefallen. Und es gibt eine Zeugin, die schwört, das war kein Unfall, da hat sich einer an diesem Blumenkübel zu schaffen gemacht. Der Journalist liegt zurzeit im Krankenhaus und aufgrund der Zeugenaussage hat Cotta auch einen Polizisten vor seiner Tür stationiert. Don Jordan ist nicht bei Bewusstsein, er murmelt die ganze Zeit vor sich hin und da wiederholt sich das Wort Betrug ständig. Nachdem Cotta diese Infos rausgerückt hat, will er jetzt aber im Gegenzug auch erfahren, welchen Fall die drei Fragezeichen denn gerade am Wickel haben. Und Justus erzählt ihm von diesen doppelten Spiegeln, von dem dubiosen Segelunfall und dass sie in dem Zusammenhang eben schon mit Don Jordan gesprochen haben und der sich irgendwie merkwürdig verhalten hat. So richtig können sich aber beide noch keinen Reim drauf machen, was das alles jetzt miteinander zu tun haben soll.
Justus' Ermittlungsidee mit dem Anfall Cotta hatte also keinen wirklichen Erfolg gebracht, aber Bob hat jetzt eine sehr clevere Idee. Dazu brauche die Hilfe von Tante Mathilda. Die Jungs gehen rüber ins Haus. Er möchte nämlich, dass Tante Mathilda bei Lou Kwan anruft und sich als Irma ausgibt und die Fragezeichen wollen dann Lous Reaktion analysieren. Titus kennt ja Irma gut, er kennt auch ihre Stimme. So üben sie im Buch mit Tante Mathilda ein bisschen, dass die Stimme zumindest halbwegs so ähnlich klingt. Mathilda macht den Anruf, sagt aber nur einen Satz. Hallo Lou, hier ist Irma. Ich habe mir das so vorgestellt, dass sie das wahrscheinlich ganz leise in einem verschwörerischen Tonfall sagt, was dann, wenn die Stimme nicht ganz so klingt wie Irma, wahrscheinlich durchaus funktionieren kann übers Telefon. Und die Reaktion von Lou ist nun nicht so, wie man reagieren würde, wenn eine angeblich Tote anruft, sondern sie sagt, hallo Irma, schön von dir zu hören. Tante Mathilda legt schnell auf, aber den Fragezeichen ist klar, alle ihre Theorien bezüglich des Todes von Irma Bannister stimmen, die Frau lebt noch und der Brief, denn das war die Idee, die Bob hatte, der Brief, den Lou Kwan bekommen hatte, der dazu geführt hat, dass sie plötzlich nicht mehr über den Tod ihrer Freundin Irma weint, der war nicht von einer gemeinsamen Freundin, sondern der stammt wohl von Irma selbst. Und das, glaube ich, ist im Klappentext mit »Die Hinterbliebenen zeigen seltsam wenig Trauer« gemeint, denn wenn die beste Freundin zuerst tagelang weint und dann plötzlich nicht mehr, dann ist das schon auffällig.
Am nächsten Tag teilen sich die drei Fragezeichen auf. Justus fährt nach Santa Monica und sucht Lou Kwan an ihrem Arbeitsplatz auf. Sie hat nämlich da einen Gewürzladen. Er sagt ihr auf den Kopf zu, ich weiß, dass Irma Bannister noch lebt und ich weiß, dass sie das auch wissen. Lou Kwan streitet das erstmal noch ein bisschen halbherzig ab. Aber als Justus ihr eine Kassette unter die Nase hält mit der Aufnahme des Telefonats von gestern, lenkt sie ein und sagt, okay, du hast recht, ja, der Brief, der gekommen ist, war nicht von einer Schulfreundin, sondern von Irma Bannister selbst. Sie hat mich kontaktiert, um mich zu beruhigen, dass sie eben noch lebt. Wo Irma sich aufhält, kann sie allerdings nicht sagen. Sie behauptet, dass Irma sie kontaktiert habe und sie keine Möglichkeit habe, mit der Freundin in Kontakt zu treten. Auch als Justus ihr erklärt, dass es mittlerweile nicht mehr nur um dieses Geheimnis des doppelten Spiegels geht, sondern dass am gestrigen Tag ja mindestens zwei Anschläge passiert sind. Einmal der auf Kelly und Peter und einmal der auf Don Jordan. Justus überreicht ihr also die Visitenkarte der drei Fragezeichen mit der dringenden Bitte, sollte Irma sich nochmal bei ihr melden, den Kontakt zu dem Detektivbüro herzustellen.
Justus verabschiedet sich dann noch mit den Worten: Grüßen Sie Olivia. Und da musste ich beim ersten Hören schlucken. In einem Gangsterfilm würde ich jetzt Olivia dringend ans Herz legen, möglichst schnell die Stadt zu verlassen. Denn man könnte diese Aussage als Drohung auffassen. Denn Justus hat Luquan doch eigentlich recht stark zugesetzt in der Szene. Aber natürlich hat er es so nicht gemeint. Es war vom Buch her gesehen eher als Lob gemeint. Denn auch wenn Justus das Superhirn ist, er kann andere Superhirne wertschätzen. Denn wir erfahren in dieser Szene, Olivia ist erst 10 Jahre. Und trotzdem hat sie die drei Fragezeichen mit dieser Szene über die Doppelnamen hereingelegt. Es war also als Lob gedacht. Etwa zeitgleich telefoniert nun Peter mit Cotta und er erzählt ihm jetzt von dem Mordanschlag auf ihn bzw. auf die Fragezeichen hier im Hörspiel. Cotta kann schnell herausfinden, wem das Auto gehört. Das hilft ihm aber nicht weiter. Das wurde nämlich gestohlen vor einem Sportzentrum in Ventura. Alle Spuren führen also zum Boxzentrum, in dem Santoria arbeitet. Aber Peter erfährt noch eine weitere Information. Don Jordan geht es gut, aber Cotta hatte vor kurzem eine Meldung bekommen, dass wohl ein zweiter Anschlag auf Jordan gerade noch verhindert werden konnte. Der Polizist vor Jordans Krankenzimmertür konnte gerade noch verhindern, dass eine unberechtigte Person sich Zutritt zum Zimmer verschafft.
Nachdem Don Jordan jetzt also wieder bei Bewusstsein ist, machen sich Bob und Peter auf ins Krankenhaus, um ihm einen Besuch abzustatten. In dieser Szene, muss ich sagen, geht mir Heike Dine Körting komplett auf den Keks. Um ein bisschen Atmosphäre einzufangen, gibt es nämlich im Hintergrund die ganze Zeit irgendwelche Durchsagen. Schwester Michaela, bitte in den OP. Dr. Braun, schnell auf die Intensivstation. Dr. Braun, bitte. Schwester Michaela, Telefon auf 16. Und zwar die ganze Zeit. Und das ist mir echt ein bisschen viel. Also Atmosphäre schön und gut, aber das ist erstens zu laut gemischt und lenkt mich zweitens von dem eigentlichen Gespräch ab. Peter und Bob wurden von Inspektor Cotta schon vorangemeldet. Der wachstehende Polizist weiß also Bescheid und winkt sie durch zum Krankenzimmer von Don Jordan. Dort kommen die Detektive allerdings nicht weiter. Sie fliegen im Prinzip sofort achtkantig raus. Und auch ihr Angebot, dass sie doch dabei helfen könnten, rauszufinden, wer Don Jordan diesen Blumenkübel auf den Kopf geschmissen hat, davon will er überhaupt nichts wissen. Es bleibt Bob und Peter nichts anderes übrig, als sofort wieder den Rückzug anzutreten. Draußen unterhalten sie sich dann noch ein bisschen mit dem wachstehenden Sergeant Mulligan. Und wir erfahren ein bisschen mehr über diesen Anschlag, der heute Morgen passiert sein soll. Sergeant Mulligan musste seinen Posten mal kurz verlassen, um auszutreten. Und als er zurückkam, hat er nur gesehen, dass sich ein Mann an der Tür des Krankenzimmers zu schaffen gemacht hat. Als der Polizist diesen angerufen hat, ist er allerdings schnellstmöglich um die nächste Ecke verschwunden. Die Personenbeschreibung: Der Mann war mittelgroß, nicht gerade schlank, schwarzer Vollbart und Sonnenbrille. Die Beschreibung passt ziemlich genau auf den Boxtrainer Santoria. Und auch der Fahrer des Wagens, der Peter und Kelly da am liebsten von der Klippe gestürzt hätte, muss wohl ähnlich beschrieben worden sein. Der Mann im Krankenhaus ist leider entkommen. Denn Sergeant Mulligan nimmt seinen Job ernst. Er hat seinen Posten nicht verlassen, um dem hinterherzurennen. Es hätte ja genauso gut eine Falle sein können und ein Komplize wäre dann in der Zwischenzeit zu Don Jordan ins Krankenzimmer gegangen, um ihn um die Ecke zu bringen. Stattdessen hat der Polizist Verstärkung herbeigefunkt, aber als die ankam, war der Typ schon über alle Berge.
In der Zentrale brainstormen die drei Detektive jetzt und nachdem sie einige Gedanken hin und her geworfen haben, kristallisiert sich eine Theorie heraus, die im Moment alles erklärt. Bob hat die Idee, dass Irma vielleicht nicht nur vor ihren Gläubigern davonlaufen wollte, vielleicht hat sie ja auch eine Lebensversicherung gehabt und das Geld möchte sie jetzt nutzen, um ein sorgenfreies Leben zu führen. Natürlich braucht sie in einem solchen Fall einen Komplizen, der das Geld als Begünstigter annimmt und das könnte doch ihr leiblicher Verwandter, ihr Neffe Raoul sein. Der wird für seine Hilfe dann wahrscheinlich einen Anteil der Summe bekommen. Als jetzt aber plötzlich der Reporter bei ihm im Boxzentrum auftaucht und Fragen stellt und danach dann auch noch drei Kinderdetektive kommen und auch noch Fragen stellen über dasselbe Thema, hat Raoul vielleicht die Nerven verloren und dann versucht, alle möglichen Leute umzubringen, die ihn auffliegen lassen können. Und sie hoffen, dass sie am nächsten Tag den ein oder anderen Verdächtigen wiedersehen und vielleicht sogar überführen können, denn die Auktion der Sammlung Irma Bannister steht an. Und die wollen die Fragezeichen zusammen mit Titus und Mathilda besuchen.
Am nächsten Tag bereitet sich jetzt also ein Agatha Christie-Moment vor. Alle Beteiligten dieses Falls treffen sich bei der Auktion in Santa Monica. Es haben sich versammelt die drei Fragezeichen, Onkel Titus und Tante Mathilda. Luquan und Olivia sind gekommen. Außerdem treffen wir auch auf Mr. Jefferson, den Käufer, der den ganzen Fall ins Rollen gebracht hat. Und auch Raoul Santoria und einer seiner Handlanger aus dem Boxzentrum sind da. Der Bankdirektor Dimitrios macht selbst den Auktionator und irgendwann kommt jetzt eben auch der texanische Spiegel zur Versteigerung. Startgebot sind $800. Man hört aus der Menge verschiedene Zurufe. Das Ganze bietet sich hoch auf $1,600. Und plötzlich hört man aus der Menge eine Frau mitbieten und Justus erkennt sie, obwohl sie mit einem großen Hut und einer Sonnenbrille praktisch maskiert ist. Das ist Irma Bannister. Sie ist quicklebendig mitten unter uns. Bevor das allerdings so richtig gewürdigt werden kann, stürzt jetzt auch Mr. Jefferson auf die Bühne. Er hat ein kleines Paket mitgebracht, das er jetzt auspackt. Darin befindet sich sein venezianischer Spiegel. Den stellt er theatralisch, so stelle ich mir das vor, auf die Präsentationsstaffelei direkt neben den gerade in Auktion befindlichen texanischen Spiegel und sagt, guckt euch das an, die sehen noch völlig gleich aus. Betrug ist das hier, ich habe die Polizei gerufen und die Polizei stürmt dann auch den Saal und die Szene blendet in einem Tumult aus.
Die Erklärungen folgen in einer weiteren Szene. Die Guten sind in einem Restaurant. Und Tante Mathilda sagt einen der wahrsten Sätze des Hörspiels, so ganz verstanden habe ich das nicht. Ich auch nicht, aber da kann uns Justus helfen. Er hat wohl von Cotta oder von anderswo noch ein paar weitere Informationen bekommen und dröselt jetzt den ganzen Fall noch einmal chronologisch auf. Irma Bannister hat in diesem Segelausflug ihren Tod vorgetäuscht. Sie wollte ihren Gläubigern, also der Bank, entgehen, wollte die Lebensversicherungssumme kassieren und sich damit einen schönen Lenz machen. Sie war auch der Meinung, diese Versicherungssumme steht ihr zu. Denn, so habe ich es verstanden, es war wohl dieselbe Versicherungsgesellschaft wie die, die auch ihr Haus versichert hat, die ihr damals aufgrund dieser seltsamen Unterversicherungsklausel wohl viel zu wenig gezahlt hat. Ihr Komplize war ihr Neffe, der war aber mit einem kleinen Teil der Lebensversicherungssumme nicht zufrieden. Der hat sich einfach mal alles genommen und Irma hatte natürlich jetzt keine rechtliche Handhabe, sie konnte nicht zur Polizei gehen. Ich habe es so verstanden, Santoria hat ihr einfach kein Geld ausgezahlt. Im Hörspiel ist der Oberbösewicht, also Santoria, der dann, nachdem alle anderen möglichen Leute kamen und ihm scheinbar auf der Schliche waren, einfach alles aus dem Weg räumen wollte, damit er das Geld behalten kann. Im Buch ist es da etwas anders. Da ist nämlich der Oberbösewicht, der Galeriebesitzer Winston, der im Hörspiel keine Rolle hat und auch im Buch nur ganz selten vorkommt. Er hat irgendwie auch herausgefunden, dass Irma lebt, hat sie erpresst, er wollte auch Geld von der Lebensversicherungssumme. Und auch der Reporter Don Jordan, der ja als Schlitzohr bezeichnet wird, hat auch herausgefunden, dass Irma lebt, so wie ich es verstanden habe, schon sehr viel früher, also nicht erst, als jetzt die drei Fragezeichen mit ihm gesprochen haben, hat auch Irma erpresst. Irma wurde also von allen Seiten erpresst und jeder wollte was von ihrem Geld, nur sie sollte höchstwahrscheinlich gar nichts behalten dürfen. Und als Vincent dann spitz geregt hat, dass da auch noch andere Leute sind, die auch noch Geld haben wollen, ist er ausgetickt, hat gemeint, das Geld ist mir und hat alle anderen Leute versucht umzubringen. Ich finde es aber ganz gut, dass dieser Aspekt jetzt rausgeschnitten wurde, denn der hätte das Hörspiel, das ja eh schon sehr lange dauert, noch viel komplizierter gemacht. Dass Don Jordan zu den Bösen gehört, erklärt dann auch sein sehr hibbeliges Verhalten vom Anfang des Hörspiels. Er hat wohl zu dem damaligen Zeitpunkt Irma schon erpresst. Der venezianische Spiegel, den Titus von Irma gekauft hat, Anfang Juni, müsste ja eigentlich auch der Bank gehören, denn sie hat ja damals alle ihre Kunstgegenstände als Sicherheit offenlegen müssen. Aber Irma hat ein paar ihrer Antiquitäten zur Seite geschafft, irgendwo versteckt und sie jetzt kurz vor ihrem geplanten vorgetäuschten Tod verkauft, denn für die Zeit, bis sie ihr Lebensversicherungsgeld bekommt, muss sie ja auch irgendwie leben. Und Irma hat sich dann zum Schluss noch gedacht, und dieser Gedanke ist Quatsch, ich finde ihn richtig blödsinnig, wenn ich schon kein Geld habe und in Freiheit bin, dann ist es doch viel besser, wenn ich kein Geld habe, in den Knast gehe, aber meinen bösen Neffen Santoria mit mir nehme. Und deswegen hat sie einen großen Auftritt und sich selbst ans Messer geliefert. Trotz dieser ganzen Erklärungen raucht Tante Mathilda immer noch der Kopf und mit einem Abschlusslacher endet die Geschichte dann hier.
Kommen wir zu unseren Kategorien. Zur Fallrelevanz möchte ich anmerken, dass Justus sich zwar hier wie gewohnt als Anführer aufspielt und er hat den Fall ja auch ursprünglich an Land gezogen, aber ohne seine Detektivkollegen wäre er hier wirklich aufgeschmissen gewesen. Ich finde, Bob hat einige entscheidende Gedanken in diesem Fall. Ihm ist aufgefallen, dass dieses abrupte Ende von Trauer bei Luquan, nachdem sie einen Brief bekommen hat, auffällig ist. Und mit dem Experiment und dem Telefonanruf mit Tante Mathilda als Stimmimitatorin erhärtet er seine Theorie bzw. beweist praktisch, dass Luquan weiß, dass Irma Bannister noch lebt. Außerdem kommt von Bob am Ende der Gedanke, dass der vorgetäuschte Tod nicht nur dazu diente, dass Irma Bannister ihren Gläubigern aus dem Weg gehen konnte, sondern dass da auch noch ein Versicherungsbetrug im Raum steht. Peter hat im Buch einige alleinige Handlungsstränge. Das ist hier verloren gegangen, weil der ganze Streit zwischen Justus und Peter rausgekürzt wurde. Das ist auch in Ordnung. Das einzige Verdienst von Peter, dass es ins Hörspiel geschafft hat, und das ist aber auf jeden Fall sehr entscheidend, ist, dass es nur Peter zu verdanken ist, dass die drei Fragezeichen überhaupt noch ihren nächsten Fall übernehmen können und nicht jetzt schon zerschmettert irgendwo auf den Klippen am Rande des Pazifik liegen, weil dieser Handlanger von Santoria oder wahlweise Winston sie da während der Verfolgungsjagd über die Klippen geschubst hat. Nur weil Peter so ein wunderbarer, klasse Autofahrer ist, haben sie das Abenteuer überhaupt überlebt.
Zu den offenen Fragen. Eine ganz pragmatische Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wo hat Irma Bannister denn die Zeit verbracht bzw. gelebt, als sie auf die Versicherungssumme gewartet hat? Das wurde im Hörspiel im Buch nirgendwo angesprochen. Hat sie bei Santoria gewohnt, im Boxzentrum? Bei ihrer Freundin Luquan wohl nicht, denn sonst hätte die am Anfang ja nicht geweint und das hätte irgendwie auch Olivia selbst nach dem Brief mitbekommen. Das bleibt offen. Eine andere Frage, die ich mir gestellt habe, ist, was passiert jetzt eigentlich mit diesen beiden Spiegeln, die ja beide ein Zertifikat haben? Der texanische Spiegel behauptet ja nicht, er sei ein venezianischer. Ich bin der Meinung, der texanische Spiegel ist keine Fälschung. Er sieht zwar so aus wie der venezianische, soweit man das halt beurteilen kann, einfach nur so durch Anblicken oder im Buch hat Titus, glaube ich, eine Lupe und schaut sich die Ornamente oder so an. Hat Jefferson jetzt einen Rechtsanspruch darauf, dass Titus den venezianischen Spiegel zurücknimmt und ihm seinen Kaufpreis zurückerstattet? Das glaube ich persönlich nicht, denn das Zertifikat behauptet ja nicht, dass es ein einzigartiger Spiegel im Sinne des Aussehens ist, sondern das Zertifikat behauptet, es ist ein einzigartiger Spiegel 16. Jahrhundert Venedig. Und das ist es ja nach wie vor. Das heißt, nur weil irgendwo vor 100 Jahren oder mehr jemand gemeint hat, der Spiegel sieht gut aus, den baue ich jetzt nach mit eigenen Materialien und schreibe meinen eigenen Namen drunter, wird ja das Zertifikat des venezianischen Spiegels nicht null und nichtig. Aber vielleicht wird sich Titus auch aus Kulanz darauf einlassen, Jefferson sein Geld zurückzugeben. Immerhin ist er ja ein sehr guter Kunde und dann bleibt er vielleicht auch ein Kunde. Aber es hindert ihn ja nichts daran, den Spiegel dann mit diesem Zertifikat noch einmal weiterzuverkaufen.
Ich habe mich noch gefragt, ob Irma Bannister, abgesehen von ihrem Versicherungsbetrug, auch noch sowas wie Unterschlagung oder nochmal Betrug begangen hat, indem sie einige Kunstgegenstände zur Seite geschafft hat, beziehungsweise die nicht der Bank übereignet hat als Sicherheit für ihren Kredit. Wenn die Maßgabe von der Bank war, die gesamte Kunstsammlung von Irma Bannister wird uns übereignet, dann ist es ja irgendwie ein bisschen shady, wenn sie ein paar Stücke der Bank vorenthält, sodass sie die eben nicht auf diese Inventarliste schaffen. Auf der anderen Seite würde ich aber auch sagen, wenn die Bank diese offiziell inventarisierten Kunstgegenstände als ausreichende Sicherheit für den Kredit annimmt und sagt, okay, das reicht uns, um diesen Kredit abzusichern und auszustellen, dann ist sie ja selber schuld, falls diese Sicherheit offiziell nicht ausreichend wäre. Des Weiteren weiß ich halt auch nicht, diese Inventarliste wurde ja wohl zu dem Zeitpunkt erstellt, als Irma Bannister diesen Kredit aufgenommen hat, also vor 2 Jahren. Und seitdem ist sie wohl ihrem Job als Antiquitätenhändlerin nachgekommen. Das heißt, sie wird die ganze Zeit irgendwelche Kunstgegenstände erstanden und wieder verkauft haben. Insofern müsste die Bank wahrscheinlich erstmal nachweisen, dass unter anderem dieser venezianische Spiegel, den sie Titus verkauft hat, vor 2 Jahren zum Zeitpunkt dieser Inventarlistenerstellung überhaupt schon im Besitz von Irma Bannister gewesen ist. Und eine weitere Frage, die ich mir gestellt habe, betrifft die zeitliche Abfolge dieses ganzen Falls. Das einzige Datum, das im Buch genannt wird, ist das Datum des angeblichen Todes von Irma Bannister. Das erfahren wir aus dem Zeitungsartikel, das war der 6. Juni. Da Onkel Titus sagt, den venezianischen Spiegel habe er kurz vor Irmas Tod, vor wenigen Wochen, von ihr erstanden, gehe ich davon aus, dass der Fall, den wir hier im Hörspiel hören, so ungefähr im Juli spielt. Sämtliche Ereignisse finden an 6 Tagen statt. Wir befinden uns also immer noch im Juli. Trotzdem heißt es im Hörspiel, und das ist eine exklusive Angabe nur aus dem Hörspiel, das ist nicht im Buch erwähnt, dass die Versteigerung der Sammlung Irma Bannister am 9. und 10. Dezember stattfindet. Da haben wir jetzt also irgendwie so eine Diskrepanz von einem knappen halben Jahr, die ich mir nicht wirklich erklären konnte. Es sei denn, der Skriptautor des Hörspiels hat gedacht, naja, also so schnell nach dem Tod von Irma Bannister kann man ja nicht sofort über ihren Besitz verfügen. Vielleicht gibt es da eine Sperrfrist. Immerhin ist ihre Leiche ja nicht aufgetaucht. Das heißt, bis sie offiziell für tot erklärt wird, müssen wir vielleicht ein halbes Jahr warten. Das würde erklären, vom 6. Juni bis zum 9. Dezember genau dieses halbe Jahr abgewartet und dann erst die Versteigerung angesetzt.
Gibt es ähnliche Folgen? Eine Folge, die man fast schon als gleich bezeichnen könnte, ist TKKG Banditen im Palasthotel. Erik Brachold möchte nämlich auch seinen Tod vortäuschen und das Ganze mit einem Surfunfall vor der Küste Spaniens. Auch er hat eine Komplizin, das ist in dem Fall seine Frau, die die Lebensversicherungsmillionen dann einkassieren soll. Dann wollen beide zusammen in Saus und Braus leben. Aber ganz so einfach geht's dann doch nicht. Auch wenn seine Frau zu ihm hält, also nicht wie hier Santoria das Geld nicht rausrückt, aus allen Ecken und Kanten kommen Leute hervor, die herausgefunden haben, dass Erik Brachold doch noch lebt. Sie erpressen ihn, sie wollen auch Geld von seiner Versicherungssumme haben. Allerdings, und das fand ich ganz interessant in der Folge, es gibt ja einen schönen Twist. Die Ganoven belassen nämlich Erik Brachold einen Teil seines Geldes, weil sie befürchten, wenn sie ihm alles abnehmen, zumindest das ist die Theorie von TKKG, dann könnte Erik Brachold doch auch zur Polizei gehen und genau das tun, was Irma Bannister getan hat. Ich habe kein Geld, also gehe ich in den Knast, aber dann nehme ich noch ein paar andere mit. Eine weitere Folge, die auch auf See spielt und bei der es auch um Lebensversicherung geht, das scheint also ein Thema zu sein, was häufig in Hörspielen vorkommt, ist das Hörspiel Die 3 Ausrufezeichen Tatort Kreuzfahrt. Ein Mann verschwindet von einem Kreuzfahrtschiff auf hoher See, täuscht seinen Tod vor und möchte mit seiner Ehefrau unter falschem Namen im Ausland leben.
Kreuzfahrtschiffe scheinen sich besonders gut zu eignen, um davon zu verschwinden. Dazu passt auch die TKKG-Folge Das Grauen naht um 12. Auch dort verschwindet eine Künstlerin während einer Kreuzfahrt. Allerdings geht es diesmal nicht um Versicherungsbetrug, sondern die Künstlerin spekuliert darauf, dass nach ihrem Tod ihre Kunstwerke im Wert steigen.
Ein weiterer klassischer Versicherungsbetrugfall ist das TKKG-Hörspiel Bombe an Bord. Da allerdings nur im Hörspiel, das Buch ist recht anders. Ein Mann möchte seine Yacht versenken, baut vorher alle elektrischen Geräte aus, nimmt alles mit, was an Wert ist und möchte dann, so wie ich es verstehe, seine Hausratsversicherung betrügen.
Und dann gibt es in der Folge Scotland Yard Zahn um Zahn noch eine andere Spielart des Versicherungsbetrugs, wenn man das überhaupt so nennen kann. Eigentlich ist es mehr eine Art Abrechnungsbetrug, denn hier ist nicht der Versicherungsnehmer der Täter, der die Versicherung betrügt. Es geht nämlich um einen kriminellen Zahnarzt, der bei der Krankenversicherung Leistungen abrechnet, die er nie erbracht hat.
Mein Fazit. Das Hörspiel hat mich durchaus unterhalten. Es war ein geradliniger Fall. Es war ein Fall ohne Mystik und den höre ich ja eigentlich immer am liebsten bei den 3 Fragezeichen. Ich fand das Buch stellenweise sogar interessanter, gerade weil die 3 mal nicht zusammen ermitteln. Und besonders die Szenen mit Peter und Kelly, die waren echt gut zu lesen, die haben Spaß gemacht. Trotzdem fiel es mir bei der Podcast-Vorbereitung jetzt sehr schwer, die einzelnen Szenen zusammenzufassen. Ich kann nicht ganz greifen, warum. Es lag vermutlich daran, dass ich generell Schwierigkeiten damit habe, bei Szenen aufzuschreiben, wer was wann weiß, wenn ich schon viel mehr weiß, weil ich das Hörspiel kenne und vielleicht auch noch mehr Informationen aus dem Buch habe. Es könnte sein, dass das einfacher wäre, wenn man die Notizen gleich beim allerersten Mal machen würde, weil dann könnte man sich vorstellen, dass man auch einer der drei Detektive ist. Trotzdem ist es insgesamt eine recht gute Folge. Ich würde deshalb ein wohlwollend neutral vergeben.
Mein Fazit. Ich muss sagen, mir ist die Vorbereitung für diesen Fall schwer gefallen. Ich kann gar nicht genau sagen, warum. Der Fall ist eigentlich nicht langweilig, er ist nicht übermäßig kompliziert oder verworren. Ich kann nur sagen, dass ich irgendwie lange gebraucht habe, bis ich mich rangesetzt habe. Und die Vorbereitung an sich hat dann auch ungewöhnlich lange gedauert, weil ich irgendwie so einen undefinierbaren inneren Widerwillen gespürt habe. Letztendlich habe ich den Podcast jetzt nur durchgezogen, weil er halt gut in unseren Dreierpack gepasst hat. Was mir aufgestoßen ist, ist, dass in dem Skript doch ein paar Ungenauigkeiten drin sind. Teilweise sind das halt Fehler, die aus dem Buch übernommen wurden, wo das Hörspielskript dann nicht komplett angepasst wurde. So zum Beispiel, dass die drei Fragezeichen irgendwann sinnieren. Wenn Santoria jetzt für all diese Anschläge verantwortlich war, dann hat er an einem Tag versucht, drei Leute ins Jenseits zu befördern. Ja, das passt zum Buch, nämlich der Anschlag einmal auf den Journalisten Jordan und auf der anderen Seite auf Peter und Kelly. Im Hörspiel wurde es aber so gedreht, dass dieser Anschlag im Auto die drei Fragezeichen trifft, sprich die drei Fragezeichen und der zusätzliche Anschlag auf Don Jordan wären vier Leute gewesen. Kann durchrutschen, okay. Ähnlich ist es, dass das Verfolgungsauto mal blau und mal grau ist. Der Erzähler wirft ja in dieser einen Szene ein, Justus hätte sich entschieden, Kotter bei seinem Telefonanruf nichts von der Verfolgung durch den grauen Kreisler zu berichten. Das ist auch irgendwie durchgerutscht. Gut, ist der Erzähler, der wird sowieso nochmal separat aufgenommen, ist dann nicht aufgefallen. Trotzdem auch das ein, wie ich finde, handwerklicher Fehler. Ebenso, dass einmal davon die Rede ist, dass das Segelboot 2 Meilen bzw. 11 Meilen vor der Küste lag, als Irma an Land schwimmen wollte. Wie ich ja schon gesagt habe, beide Distanzen kommen mir ein bisschen weit vor, aber 11 Meilen finde ich jetzt wirklich übertrieben. Für das Hörspiel habe ich ja schon gesagt, dass mir dieses Hintergrundgequatsche, will ich es jetzt mal flapsig nennen, von Heikeline Körting mit den Durchsagen im Krankenhaus auf den Keks ging. Und was ich auch nicht ganz so gut gelöst fand, war diese Imitationsszene, dass Mathilda wie Irma sprechen soll. Es ändert sich nämlich exakt null in der Ausdrucksweise von Karin Lieneweg. Sie versucht nicht mal irgendwie ansatzweise anders zu klingen. Dazu kommt noch, dass alle möglichen Leute die ganze Zeit immer von Irma reden und Mathilda in dieser Szene sagt, hallo, hier ist Irma. Spätestens das müsste Luquan aufgefallen sein, aber gut. Das sind alles im Grunde Kleinigkeiten, die wahrscheinlich auch nur auffallen, wenn man sich hier für einen Podcast vorbereitet. Wenn man das Hörspiel einfach nur so nebenher hört, wird sich das einfach versenden, das wird keinem auffallen. Das Hörspielskript ist gegenüber dem Buch wenig, aber da dann auf jeden Fall sinnvoll gekürzt. Der Streit zwischen Justus und Peter tut überhaupt nichts zur Sache. Die ganze Nebenhandlung um diesen Streit ist im Buch eigentlich eher langweilig. Dass dieser Oberbösewicht Winston rausgekürzt wurde, kommt mir sehr entgegen, weil das habe ich sowieso nicht verstanden, warum da jetzt noch so ein Twist am Ende stattfinden muss. Der taucht wirklich erst auf den letzten 3 Seiten im Buch auf. Hat sich durch nichts angedeutet, hat sich mir nicht erschlossen. Insofern da Daumen hoch für André Mininger. Insgesamt muss ich sagen, ja, dieser Fall hat sich mir irgendwie so ein bisschen entzogen. Ich fand es jetzt relativ schwierig, das Ganze prägnant nachzuerzählen und irgendwie konsequent von vorne nach hinten zu erzählen. Insofern mag viel Spaß auch beim Schneiden. Trotzdem kann ich dem Fall eigentlich objektiv keine wirklichen Vorwürfe machen. Ich kann es einfach nicht greifen, warum der mich nicht packt und warum ich diesen inneren Widerwillen gegen diesen Fall oder gegen diese Besprechung habe. Ganz amüsant fand ich auf jeden Fall auch diese Doppelnamen-Szene. Die hatte ich immer im Kopf, ohne zuordnen zu können, zu welchem Fall die eigentlich gehört. Insofern würde ich mit meinem Urteil auch bei einem neutral landen.
Und damit sind wir am Ende von Podcast und Themenblock angelangt und es bleibt nur noch uns zu verabschieden. Im nächsten Monat starten wir einen neuen Dreierpack. Es wird dann um Schatzkarten gehen. Die erste Folge kommt aus meiner Lieblingshörspielserie Captain Blitz. Aber bevor man mit der Schatzkarte den Schatz heben kann, muss man zuerst mal die Schatzkarte zusammensetzen. Bis in 4 Wochen.